Auch ich heiße alle sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Viele, viele Grüße sind an uns gerichtet worden, aus der halben Welt, könnte man sagen, besonders aus den afrikanischen Ländern, die man alle gar nicht aufzählen kann, besser denn man hätte sie aufgeschrieben. Und wenn wir jetzt uns rechts und links umschauen, dann sind hier Menschen versammelt aus ganz Europa und aus Afrika ebenfalls, vielleicht schon in Europa wohnhaft. Wir haben Freunde hier aus der Slowakei, mit Sicherheit mindestens 1300 Kilometer zurückgelegt. Freunde aus Tschechien, aus Italien, aus der Schweiz, aus Frankreich, aus den Niederlanden, einfach von überall. Gott hat einen Hunger gesandt und ich möchte besonders meine Freunde in Chile grüßen, besonders grüßen. Es ist eine Gruppe, die ich in mein Herz geschlossen habe, besonders in mein Herz geschlossen habe. Ihr werdet gleich erfahren, warum. Vielleicht einen ganz kurzen Bericht. Und wir bitten wirklich darum, dass sich alle wohlfühlen, alle, auch die zum ersten Mal hier sind. Und vielleicht darf ich fragen, wer heute zum ersten Mal hier ist. Lasst doch kurz die Hand erhoben sein oder steht auf, damit wir sehen. Steht doch mal bitte auf. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Bienvenue ici, Gottes Segen. Herzlich willkommen, 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 herzlich willkommen. Einfach schön. Ein Prediger ist hier aus Frankreich, der besonders durch die USA gereist ist und so manch einen von den alten Streitern kennt, die aus der Erweckung hervorgegangen sind, die Gott ja durch Bruder Branham begonnen hat. Wir kommen vielleicht nachher noch darauf zurück, aber damit es nicht vergessen wird, es gibt tatsächlich zwei Dinge, die wir beachten müssen. Und zwar immer auf das achten, was Gott gemäß seinem Wort tut. Es gab etwa 500, so wird es offiziell sogar vom Vatikan aus berichtet, dass aus dem Dienst Bruder Branhams etwa 500 Evangelisten hervorgingen, die dann Missionswerke in aller Welt aufgerichtet haben und auch große Dienste hatten und zum Teil noch haben. Und dann gibt es nach dem Heimgang Bruder Branhams eine Fortsetzung und wieder hat Gott eine Anzahl Brüder gerufen, wenn man so sagen möchte, und dann kommt der ganz traurige Punkt. So wie die 500 den Dienst geschätzt haben, den Gott gab, aber nicht erkannt haben, worum es geht, sondern ihren eigenen Dienst aufgebaut an der Zielsetzung, die Gott gemäß seinem Heilsplan hatte und noch hat, vorbei und haben ihre eigenen Reiche im Reiche Gottes aufgebaut. Wenn wir heute mit großem Schmerz schon in der Einleitung sagen, dass sich Gleiches wiederholt nach dem Heimgang Bruder Brenhems, eine große Anzahl sind hervorgegangen, die zuerst begeistert waren und, ich möchte fast sagen, im Gleichschritt marschierten mit uns, gegangen sind, und dann kam der Zeitpunkt, wo sie ihre eigenen Richtungen begonnen haben und nicht mehr in den Fußspuren des Wortes und des Herrn sind. Wir glauben an keine Donnerlehren, wir glauben an gar nichts, wir glauben das, was hier geschrieben steht, und sonst nichts. Und wir glauben, dass Gott Bruder Brenhem dazu gebraucht hat, uns zum Originalwort zurückzubringen, damit wir wirklich an dem Anteil haben können, was gegenwärtig von Gott aus geschieht. Kurze Einblendung über die letzte Missionsreise. Buenos Aires, Gott hat sicher eine neue Tür geöffnet, aber im Vergleich zu dem, was in Chile folgte, war es ein geringer Anfang, eine Gemeinde von ungefähr 150 Personen. Der Prediger hat mich sehr herzlich aufgenommen und Gott hat sicher einen neuen Anfang schenken können. In Chile geschah Außergewöhnliches. Es hat sicher selten einen derartigen Tag oder Tage gegeben. Nach den zwei Versammlungen durfte ich 125 Brüder und Schwestern auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen. 125. Es war wirklich ein Tag, den der Herr gemacht hatte. Und die Verkündigung hat einfach Einlass gefunden und ist geglaubt worden. Die Vorbereitung haben unsere Geschwister Schmidt ja getan und der ganzen Gruppe ist geholfen worden. Und alle, die sich noch nicht haben taufen lassen, sind jetzt am Jammern, das ist das richtige Wort dafür, und wünschen, dass ich doch schnell wiederkomme, um den Rest zu taufen, die noch nicht den Entschluss gefasst hatten, auf der Stelle damals sich taufen zu lassen. Einfach etwas Wunderbares, wie Gott noch heute aus Gnaden wirken kann und das Wort nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Dann haben wir die Versammlung in Lima gehabt. Auch dorthin möchte ich meine besonderen Grüße senden. Im Sheraton Hotel, im Festsaal, über 1000 Leute, wohl 1200. Und dann noch eine Versammlung in einem Riesenzelt. Und ich dachte bei mir selber, wenn ich noch einmal im Leben in einem Zelt sprechen sollte, dann müsste es von einem solchen Format sein. Einfach ein herrliches Zelt, wie ich es bislang noch nicht gesehen habe, etwa 3000 Menschen versammelt, um das Wort des Herrn zu hören. Und dann noch Radiosendung und Fernsehsendung. Und Man kann einfach sagen, Gott hat über die Maßen gesegnet. Ihm sei Dank dafür von ganzem Herzen. Dann bleibt mir wahrscheinlich nichts weiter übrig, als kurz auf meinen Besuch in Jeffersonville einzugehen. Ich habe nach 20 Jahren einen Besuch in Jeffersonville gemacht. Das ist die Stadt, in der Bruder Branham gepredigt hat, die Stadt, in der die Kapelle steht, die Stadt, in der das schöne Missionszentrum errichtet wurde, auf den Hügeln am Stadtrand, auf 15 Hektar, schön gelegen, schön geplant, schön ausgebaut, an alles gedacht. Ich habe die Familie Branham zum großen Teil getroffen, Billy Paul, Joseph, Rebecca, Sohn von Joseph und George Smith. Und ich muss sagen, es war eine herzliche, innige Aufnahme und ich war dankbar, das zu sehen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ein Hauptquartier gibt's für mich auf Erden nicht. Es gibt nur ein Hauptquartier und das ist im Himmel. Und wir brauchen keine Pilgerfahrt zu machen. Das war auch keine Pilgerfahrt. Ich hoffe sehr, dass mein Besuch zum Nachdenken veranlasst haben wird. Es sind gewisse Dinge, die Sie nicht wussten, von denen Sie nie gehört haben, vielleicht nicht hören wollten. Ich möchte mich da zurückhalten. In jedem Fall danken wir Gott dafür, dass die Predigten Bruder Branhams in alle Welt versandt werden. Aber ehe sie versandt wurden, war es Bruder Frank, der am 12. April 1966 Bruder Borders darum bat, die auf Tonband aufgenommenen Predigten im Druck herauszugeben, damit sie zur Übersetzung zur Verfügung stehen. Wir haben tatsächlich von Anfang an einen direkten Anteil an der Verkündigung, wie Gott sie geschenkt hat, aus Gnaden gehabt. Das war nicht unsere Planung, nicht unser Wollen, das hat Gott so gefügt. Und jetzt noch ein besonderes Ereignis. In dem Gespräch mit der Branham-Familie sagte Bruder Billy Paul ganz aus heiterem Himmel: Bruder Frank, darf ich dir zeigen, wie der Dienst Bruder Branhams vonstatten ging, als er mit seiner linken Hand die rechte Hand des Patienten nahm und das auf seine Hand, vielleicht, ich möchte Bruder Illing heute mal bitten, das ist der Mann, der einzige von denen ich heute sicher bin, dass er in Karlsruhe war und Bruder Branham persönlich gesehen und miterlebt hat. Bruder Reinhold Illing. Komm hier, damit Sie sehen. Ja, ich habe um ein Mikrofon gebeten und das wird vielleicht noch kommen. Wer kann es mal rüberreichen? Hört ihr es immer noch? Mit Sicherheit. Vielleicht nur mal so, damit es alle sehen und eventuell auch noch zur Information. Am 7. Mai 1946, als der Engel des Herrn zu Bruder Branham kam und ihm den Auftrag gab, ist ihm gesagt worden, wie Moses zwei Zeichen gegeben wurden, so werden dir zwei Zeichen als Bestätigung deiner Sendung gegeben werden. Das erste war das Wunderbringen. So wie ihr jetzt meine Hand seht, die Hand des Patienten in seine Hand nahm. Auf der Innenseite Bruder Brenhams erschien dann der Tumor oder der Krebs, den die Person hatte, für die Bruder Brenham gerade beten würde. Und der Engel des Herrn sagte, dass derjenige, für den Bruder Brenham betet, die Augen nicht schließen sollte, sondern zuschauen, nämlich in dem Moment, wo die Heilung stattfindet, verschwindet der Krebs oder Tumor, der sogar durch Verfärbung und Anschwellung und Vibration auf der Hand, auf der Innenfläche Bruder Brenhams für den Patienten sichtbar war und dann eben nicht mehr sichtbar war, nachdem die Heilung stattgefunden hatte.
Amen.
Dankeschön, Bruder Rainer, Dankeschön. Vielleicht war das für alle nicht so wichtig, für mich schon. Und ich sage euch auch, warum. Wenn eine göttliche Berufung ergeht, dann haben wir aufzumerken. Und besonders dann, wenn es eine Verheißung gibt, dass Gott einen Propheten senden würde, und zwar am Ende der Gnadenzeit, ehe der schreckliche Tag, der Tag des Herrn, der Tag, der brennen wird wie ein Ofen, der Tag, vor dem Sonne den Schein verliert und der Mond sich in Blut verwandelt, ehe der Tag käme, wollte Gott, so hat er es in seinem Worte verheißen, einen Propheten wie Elia senden. Und wir haben das große Vorrecht zu glauben, wie die Schrift sagt. Und weil wir glauben, wie die Schrift sagt, ist es uns aus Gnaden geoffenbart worden. Man könnte überall nachhaken und fragen, warum gerade Bruder Brenhem? Warum gerade Paulus? Warum gerade Moses? Warum, warum? Wer glaubt, fragt nicht warum, sondern der sagt einfach darum, weil Gott es so gewollt, so bestimmt hat und so ist es geschehen. Wer nachlesen möchte, kann ja 2. Mose, 4. Kapitel bis Kapitel 7 nachlesen, um genau zu wissen, was der Engel des Herrn im Auftrage Gottes zu sagen hatte. Und die ersten Worte waren ja, fürchte dich nicht, ich bin aus der Gegenwart Gottes zu dir gesandt worden. Ja. Natürlich ist uns allen vielleicht leichter zu glauben, was in Lukas 1 geschrieben steht, dass der Engel Gabriel in den Tempel zu Zacharias kam oder dass er später zu Maria kam und die Ankündigung gab. Doch wer wirklich glaubt, wie die Schrift sagt, hat keine Mühe, Gott von A bis Z zu glauben. Und zumindest dann, wenn es auf übernatürliche Weise, auf eine nie dagewesene Weise von Gott bestätigt worden ist, Gott bestätigt nur sein Wort, nicht einen Menschen. Gott hat nicht Bruder Branham bestätigt. Gott hat sein Wort bestätigt, dass Erfüllung gefunden hat. Und Gott bestätigt auch heute sein eigenes Wort. Nun, was das Zeitgeschehen betrifft, liebe Brüder und Schwestern, müsste man eigentlich einen ganzen Abend haben, um darauf einzugehen. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen und dann mit der Verkündigung fortsetzen. Wir haben den 29. Oktober gerade hinter uns und siehe da, in Rom ist die europäische Verfassung unterschrieben worden. Das, was ihr hier seht, als großes Bild seht, ist der Papst.
Innozenz.
Papst Innozenz X. Der Mann, der den Westfälischen Frieden unterschrieben hat am Ende des Dreißigjährigen Krieges. Der Mann, der Protestanten und Katholiken schon damals in Einklang gebracht hat. Schaut euch diese Sache an. Zu Füßen des Papstes haben alle Repräsentanten der 25 Länder die Unterschrift geleistet, zu Füßen des Papstes, die Unterschrift geleistet unter die europäische Verfassung. Wenn ich jetzt die Heilige Schrift nicht lesen könnte und das, was die Zeitungen berichten, aus diesem Worte nachvollziehen könnte, dann hätte ich den Artikel überhaupt nicht gezeigt. Hier haben wir ein zweites Foto, und zwar das eine aus dem Jahre 57, 25. März 57, als Adenauer und Schumann und Gasperi Deutschland, Frankreich, Italien repräsentierend im gleichen Saal zu Füßen des gleichen Papstes am gleichen Tisch ihre Unterschrift geleistet haben. Hier haben wir beide Bilder und die Überschrift lautet: In Rom schließt sich der Kreis. Ja, dazu braucht es keine Deutung, oder? Nein, das ist eigentlich deutlich, ganz deutlich. Brüder und Schwestern, wer dann das Spiegel, ich habe nur eine Kopie genommen, das deutsche Magazin Der Spiegel ist wohl das bekannteste seit 1948 existieren, für den 1. Mai, als der Zusammenschluss stattfand, als die 25 Länder vereint waren mit 455 Millionen Leuten, da hat das Spiegelmagazin einfach diese Hure auf dem Tier reiten lassen, um zu zeigen, was jetzt wirklich vor sich geht. Und wenn man dann überlegt, dass die gesamte christliche Welt im Argen liegt, samt allen Pfingstpredigern, samt allen 500 Charismatik-Evangelisten, alle liegen im Argen, weil sie an den prophetischen Dienst, den Gott in unserer Zeit geschenkt hat, vorbeigegangen sind. Wer an dem vorbeigeht, was Gott tut, der hat keine Erleuchtung, der tappt im Dunkeln. Und der wird sich vielleicht sogar freuen. Letzte Auszüge aus dem Internet. In der zweiten Woche Im November hat der Papst vorgeschlagen, soll in der Liturgie überall Offenbarung 4 und 5 gesungen werden. In der Liturgie soll, wie es hier angekündigt wurde, auf der ganzen Erde Offenbarung 4 und 5 gesungen werden. Wenn das dann die Pfingstleute hören, dann glauben sie bestimmt, dass weltweite Bekehrungen schon stattgefunden haben und dass die Sache schon nicht mehr ist, wie sie war. Ich möchte mich weiter nicht dazu äußern. Ich sage einfach Gott Dank dafür. Wir sind nicht hier, um zu richten. Wir sind aber hier, um das Wort Gottes und insbesondere alle lehrmäßigen Punkte und dann nicht zuletzt den prophetischen Teil dieses Wortes, auf den es jetzt ankommt, auf den Leuchter zu stellen. Der Feind kann sich verbergen, aber dieses Wort zieht den Vorhang weg, sodass wir klar sehen können. Wenn wir ein solches Bild vor Augen haben, dann müssen wir tatsächlich in der Offenbarung im 13. Kapitel lesen. Das müssen wir einfach. Das geht nicht anders. Wir leben in der Endzeit und deshalb müssen wir das, was jetzt in der Endzeit geschieht, vom Wort her betrachten. Und sogar, wenn ich an Mr. Bush denke und an seine Wiederwahl, der Mann hat noch nicht vollendet, wozu er nach eigener Überzeugung im Auftrage Gottes handelt. Er spricht ja immer von der Gesetzlosigkeit. Die Gesetzlosigkeit hat er immer im Munde und die muss bekämpft werden, auf welche Art auch immer. Also, er hatte sein Werk noch nicht vollendet, so möge er getrost weitermachen. Offenbarung 13 und ehe wir Vers 1 lesen, ich weiß nicht, wie eure Verseinteilung und Kapiteleinteilung ist, aber hier in dieser Übersetzung steht zunächst als letzter Satz vor Offenbarung 13, hierauf trat ich an den Sand oder Strand des Meeres. Dann sah ich aus dem Meere ein Tier hervorkommen, das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe und 10 Hörner. Man kann ja weiterlesen, aber wenn man nicht noch den Satz liest, Ende oder zweiter Teil von Vers 2, der Drache gab ihm dann seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Also, irgendwo muss der Thron sein. Der Thron, auch von dem die ganze Welt beherrscht wird. Der Thron, den Satan selber als Fürst dieser Welt dem zur Verfügung stellt, der die Macht auf Erden auszuüben hat, zu dem alle Könige der Erde kommen, dem alle Gehör schenken, das muss einfach so sein. Der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht. Wer aber nur dieses Kapitel liest und nicht auch Offenbarung 17, der kann es sich ersparen, Kapitel 18 zu lesen. Denn alle, die Kapitel 18 lesen, ohne Kapitel 17 oder auch 13 gelesen zu haben, die haben den Zusammenhang nicht. Man muss den Zusammenhang haben. Man muss überbrücken können von einer zur anderen Bibelstelle. In Offenbarung, dem 17. Kapitel, von Vers 1, wird uns von dem Gericht über die große Buhlerin berichtet, in Vers 2, mit der die Könige der Erde gebuhlt haben und von deren Unzuchtswein die Bewohner der Erde trunken geworden sind. Also die Lehre, die von diesem Stuhl ausgeht, hat eine Auswirkung wie Wein. Sind trunken geworden, haben getrunken und sind trunken geworden. Das ist nicht mein Wort. Und das steht auch nicht im Spiegelbericht, auch nicht in der Westdeutschen Zeitung, auch nicht in der Welt. Das steht aber hier, in diesem Buch geschrieben. Und dann haben wir die Gesamtbeschreibung bis hin zum 5. Vers. Und auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben, ein Geheimnis, Großbabylon, die Mutter der Buhlerinnen und der Gräuel der Erde. Diese Beschreibung muss irgendwo zutreffen. Das Bild muss irgendwo existieren. Das hat Gott nicht aus der Luft gegriffen. Gott hat schon am Anfang gewusst, was am Ende sein wird. Und dann haben wir die Gesamtbeschreibung und erst danach im 18. Kapitel in Vers 2 lesen wir, er rief mit mächtiger Stimme, gefallen, gefallen, ist das große Babylon und ist zur Behausung von Teufeln und zur Unterkunft aller unreinen Geister und zur Unterkunft aller unreinen und verabscheuten Vögel geworden. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr gebuhlt und die Kaufleute der Erde sind durch ihre maßlose Üppigkeit reich geworden. Eine Gesamtbeschreibung. Und dann kommt der Ruf aus dem Himmel, direkt aus dem Himmel. Vers 4, dann hörte ich eine andere Stimme, die aus dem Himmel rief, gehet aus ihr hinaus, ihr mein Volk, damit ihr an ihren Sünden keinen Anteil habt. Zuerst die Gesamtbeschreibung, so, dass man überhaupt nicht irregehen kann, nicht deuten braucht. Alles ist sehr klar geschrieben worden. Und dann die Stimme aus dem Himmel, ihr, mein Volk, geht heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, damit ihr an ihren Plagen keinen Anteil bekommt. Also bedurfte es eines prophetischen Dienstes. Oder wenn jemand meint, dass einer von den 500 Gesalbten, Evangelisten und Charismatiker schon je ein einziges Mal über ein solches Wort oder über diese Kapitel und Themen gepredigt hat, der darf kommen. Dem bezahlen wir die Reise. Der darf hier auch noch einmal vortragen. Ja, ja. Was ist es? Alle gehen den breiten Weg mit der breiten Masse. Sie alle gehen vom Minus zum Plus. Komme, was kommt, einfach vom Minus zum Plus. Ja, und dann? Dann wird Plus zum Minus. Nämlich bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und wenn wir die ganze Sache richtig betrachten, dann hat der Feind es meisterhaft fertig bekommen, alles in den Irrtum hineinzubringen, mit Bibelstellen von oben bis unten zu dekorieren und den Eindruck zu erwecken, das ist die Gemeinde Jesu Christi. Nein, die Gemeinde Jesu Christi, wir haben es schon im Einleitungswort gehört, ist nicht von dieser Welt. Die Gemeinde Jesu Christi ist der Leib des Herrn, sind die Söhne und Töchter Gottes, die vor Grundlegung der Welt auserwählt worden sind, um Anteil an der göttlichen Natur zu bekommen, wiedergeboren zu werden, zu einer lebendigen Hoffnung und wirklich aus allem herauszukommen, was nicht von Gott ist. Denn was nicht von Gott kommt, führt auch nicht zu Gott. Nur was von Gott kommt, das führt auch wieder zu Gott. Und deshalb müssen wir ehrlich sein und sagen, jede Lehre, die von Rom ausgeht, die führt nach Rom. Die von der anglikanischen Kirche ausgeht mit ihren 39 Statuten, die führt in die Kirche. Alles, was von einer Religion ausgeht, führt in die Religion hinein. Nur was von Gott kommt, führt auch wieder zu Gott. Verbindet mit Gott. Aber auch das ist eine Schriftstelle, die Bruder Branham immer wieder erwähnt hat. Matthäus 24, 24. Wenn es möglich wäre, dann würden auch die Auserwählten verführt in den Irrtum. Ja, man stelle sich vor, Offenbarung 5, für uns von ganz besonderer Bedeutung. Offenbarung 5 ist die Öffnung des versiegelten Buches. Offenbarung 5 hat für uns heilsgeschichtliche Bedeutung. Denn so wurde es Bruder Branham doch gesagt, am 22. Dezember 1962, als er die Vision von der übernatürlichen Wolke, die sich herabneigen würde, sah und wie er es am 30. Dezember so klar und deutlich geschildert hat und immer wieder erwähnte und dann am 28. Februar 1963 Realität wurde und die übernatürliche Wolke herabkam und die sieben, Bruder Branham nennt sie Engel, sie hatten Schwingen, meinetwegen Cherubim, die in dieser Wolke waren. Und dem Bruder Branham ist gesagt worden, gehe nach Jeffersonville zurück, denn die sieben Siegel werden oder sollen geöffnet werden. Und dann geschah es doch im März 63. Darf ich das vorenthalten? Oder habe ich das Recht, göttliche Information, göttliches Tun weiterzugeben? Habe ich das Recht, über das zu sprechen, was Gott in unserer Zeit getan hat? Oder seid ihr damit zufrieden, wenn ich nur darüber sprechen würde, was Gott in den Tagen Moses getan hat? Oder am Anfang des Neuen Testaments? Nein, die Heilige Schrift beinhaltet den gesamten Heilsratschluss unseres Gottes bis hin zur Vollendung, bis hin zum neuen Himmel und der neuen Erde. Und glaubt es mir, jetzt gehen mehr Verheißungen in Erfüllung als beim ersten Kommen unseres Herrn. Und wenn es so stimmt, wie Dr. Larkin schreibt, dass es 333 besondere Verheißungen gab oder gibt im Alten Testament, die von dem Kommen des Herrn, von Erlösung, von allem, was zum Heilsplan Gottes gehört, berichten, dann schreibt derselbe Mann, dass nur 109 damals erfüllt wurden und der Rest erfüllt sich jetzt. Wir leben mitten in der Erfüllung der biblischen Prophetie. Und Gott bringt uns auf den neuesten Stand in seinem Worte. Und wenn man dann noch durch die Presse aufmerksam gemacht wird, dann sollten wir Gott dafür danken. Seid einmal ehrlich. Dieselbe, meinetwegen die Welt am Sonntag, die größte überregionale Zeitung in Deutschland. Millionen lesen sie. Und wenn ihr diese Millionen fragen würdet, ja, was hat Ihnen denn dieses Bild von dem Festsaal dort in Rom und ja, was hat es Ihnen zu sagen? Und dann die Antwort, es tut mir leid, ich kann damit nichts anfangen. Brüder und Schwestern, es ist große Gnade bei Gott, die wir vor ihm gefunden haben, dass wir all diese Dinge nicht aus eigener Klugheit, und so sagt es Daniel damals, nicht, dass mir mehr Weisheit gegeben worden wäre als all den anderen, sondern es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse enthüllt. Und das ist unsere Antwort. Es gibt einen Gott im Himmel, der sich herabneigt, um uns das Wort lebendig zu machen und zu offenbaren. Nur noch schnell ein paar Schriftstellen aus 1. Mose, dem 21. Kapitel, Vers 1 und 2, 1. Mose 21, Vers 1 und 2. Der Herr suchte dann Sarah gnädig heim, wie er es verheißen hatte, und tat an ihr, wie er zugesagt hatte. Sagt ruhig einmal Amen. Amen. Wie er verheißen hatte, wie er zugesagt hatte, seine Zusage war eine Verheißung. Und seine Verheißung war eine Zusage. Es geschah, was Gott gesagt hat. Sarah wurde guter Hoffnung und gebar dem Abraham in seinem greisen Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott ihm im Voraus angegeben hatte. Gott hatte nicht nur die Verheißung gegeben, er hat im Voraus gesagt, wann die Verheißung sich erfüllen würde. Bei dem letzten Gespräch sagte der Herr, übers Jahr um diese Zeit wird Sarah den Sohn haben. Er konnte den Zeitpunkt angeben. Die Verheißung war schon älter. Die war 25 Jahre alt. Aber ehe sie in Erfüllung ging, hat der Herr sie noch einmal bestätigt und gesagt, übers Jahr um diese Zeit wird Sarah den Sohn haben. Und siehe da, sie lachte in sich hinein. Doch schaut, dass Gott die Heilsgeschichte schon hier in der ganz natürlichen Geschichte eingebettet hat. 1. Mose 21, also das gleiche Kapitel, Vers 10. Verstoße die Magd da und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn, mit Isaak erben. Ist doch eigenartig. Und wenn wir jetzt direkt schon um der Zeit willen zu Galater 4 gehen, zu Galater 4, Vers 30, hier haben wir die gleichen Worte wie sie in 1. Mose 21 ausgesprochen worden sind, Galater 4 von Vers 29, vielleicht sollten wir aber doch schon von Vers 22 lesen, um des Zusammenhangs willen. Es steht ja doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Jedoch jener von der Magd war nur sein fleischmäßig erzeugter Sohn. Dieser von der Freien aber war ihm aufgrund der Verheißung geboren. Wie oft sollen wir das an dieser Stätte hervorheben und betonen? Nämlich die Wichtigkeit der Verheißungen Gottes. Der wahre Glaube ist in den Verheißungen, die Gott gegeben hat, verankert. Also, der eine Fleisch erzeugt, der andere aufgrund der Verheißung. Und jetzt geht es weiter. Das ist bildlich gesprochen, denn diese beiden, also die beiden Frauen, stellen zwei Bündnisse dar, das eine vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist die Hagar. Das Wort Hagar bedeutet nämlich den Berg Sinai in Arabien und sie entspricht dem heutigen Jerusalem, denn dieses befindet sich in Knechtschaft samt seinen Kindern. Jetzt wird der gewaltige Vergleich gezogen. Hagar, das natürliche Israel, das natürliche Jerusalem, wie es leibt und lebt, Nachkommen Abrahams, dem Fleische nach. Und dann der Vergleich, weil die Verheißung gegeben wurde, nämlich für Isaak, höret jetzt an, was in Vers oder von Vers 26 geschrieben steht, dass Jerusalem droben dagegen ist eine Freie. Und das ist unsere Mutter. Das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Kinderlose, die du nicht Mutter wirst, brich in Jubel aus und frohlocke, die du keine Geburtsschmerzen zu leiden hast, denn die Alleinstehende hat zahlreiche Kinder, mehr als die verehelicht. Und jetzt kommt's. Bitte achtet noch einmal auf die nächsten Verse. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Wie jedoch damals der nach dem Fleisch erzeugte Sohn, die nach dem Geist erzeugten, nämlich aufgrund der göttlichen Verheißung erzeugten, verfolgt hat, so ist es auch jetzt der Fall. Und jetzt kommt die Stelle aus 1. Mose 21. Aber was sagt die Schrift dazu? Verstoße die Magd und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht das gleiche Erbrecht mit dem Sohn der Freien haben. Hättest du das gefunden in 1. Mose 21? Hätte ich das gefunden? Keiner hätte es gefunden. Gott hat die Männer dazu gebraucht, die das Neue Testament geschrieben haben, um das, was vorher schon als Heilsgeschichte angedeutet, vorschattiert wurde, in Gleichnissen, in Bildern dargestellt wurde, um das mit dem Neuen Testament mit dem Inhalt zu füllen, nämlich zu zeigen, so war es im Alten Testament und so ist es im Neuen Testament. Wir freuen uns einfach darüber, dass Gott eine Grundlage geschaffen hat, dass wir nicht selber irgendwie tasten müssen, sondern wir haben das prophetische Wort und sind Gott von Herzen dankbar dafür. Im Vergleich mit den beiden Söhnen Abrahams geht zu Johannes 3, von Vers 3 bis 6. Ihr müsstet von Neuem geboren werden. Was von Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Das gehört zum Sündenfall. Das ist Sündenfall, getrennt von Gott. Was von Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Dann sind wir schon wieder beim Ausgangspunkt. Es begann doch alles für das Neue Testament, für die neutestamentliche Gemeinde mit unserem Herrn und Erlöser. Er ist doch zu uns gekommen, damit wir zu ihm kommen können. Das Wort ist doch Fleisch geworden. Ehe wir das Wort als Same aufnehmen konnten, ist er, der Wort Same, Fleisch geworden und wohnte unter uns. Es ging Gott darum, wieder mit seinem Geschlecht, mit der Menschheit in Verbindung zu sein, Gemeinschaft zu haben, zu wohnen. Welch ein Haus wollt ihr mir bauen? Welches ist die Stätte meiner Ruhe? Und dann, Gott wohnt nicht in einem Tempel von Menschenhand erbaut, sondern bei denen, die zerschlagenen Geistes und demütigen Herzen sind. Aber ehe Gott in uns Wohnung nehmen konnte, musste doch erfüllt werden. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dann musste Kolosser 1 und Kolosser 2 erfüllt werden. In ihm wohnte die ganze Fülle leibhaftig. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm. Es ist eine Verbindung, ein Aufbau, den Gott gemacht hat. Ich muss ehrlich sagen, je länger, je mehr kränkt es mich direkt, wenn ich darüber nachdenke, dass die gesamte Christenheit in der Trinitätslehre gefangen gehalten wird, im Gefängnis gehalten wird und alle sorgen dafür, dass keiner ausbricht. Wenn ich darüber nachdenke, dass man 1. Mose direkt deutet, lasst uns Menschen machen, und dann fortwährt, nun ist der Mensch geworden wie einer von uns, und fortwährt zum 11. Kapitel, lasst uns hinabgehen und dann deuten und deuten, bis sie in der Trinitätsdeutung untergegangen sind. Warum lesen die Herrschaften nicht wenigstens ein paar Bibelstellen, die 1. Mose 1 beleuchten? Warum deuten? Vergiss das Deuten für immer. Die Bedeutung des Wortes wird doch von einer Bibelstelle zur anderen immer größer und herrlicher. Und wir sehen doch alle, warum lesen sie nicht? Psalm 102, du, o Herr, hast am Anfang die Erde gegründet. Du bist derselbe. Genauso steht es in Hebräer, dem 1. Kapitel. Du, o Herr, hast am Anfang die Erde gegründet. Nicht ihr, Herren? Du, o Herr, hast am Anfang die Erde gegründet. Und wer das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, aufschlagen möchte, hier direkt vor Öffnung der Siegel, gibt's den herrlichen Vers in Offenbarung, dem 4. Kapitel, zuerst Vers 8, Offenbarung, Kapitel 4, Vers 8. Die vier Wesen haben ein jedes sechs Flügel und sind ringsum, innen und außen, mit Augen übersät. Und ohne Aufhören rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Und dann lesen wir im 10. Vers: Werfen sich die 24 Ältesten vor dem auf dem Throne Sitzenden nieder und beteten den an, der in alle Ewigkeit lebt, und legen ihre Kronen vor dem Throne nieder mit den Worten: Würdig bist du, unser Herr und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie da und sind sie geschaffen worden. Man muss doch mit jedem biblischen Thema die entsprechenden Bibelstellen lesen, um den Zusammenhang zu haben. Das Gleiche gilt über das Thema der Gottheit, der Taufe, des Abendmahls. Grundsätzlich muss man von Bibelstelle zu Bibelstelle gehen, um den Zusammenhang zu haben, um ihn von Gott aus beleuchtet und geoffenbart zu bekommen. Anders geht es nicht. Und deshalb sind wir Gott sehr dankbar, dass wir nicht mehr in der Zeit der Deutung leben, sondern begriffen haben oder im Glauben aufgenommen haben, dass der Herr die Zeit der Unwissenheit, in der gedeutet wurde, übersehen hat. Aber dies ist ein anderer Tag. Wir leben nicht in den Tagen der Reformation. Der Anfang war notwendig, damit eine Fortsetzung sein kann. Wäre kein Anfang gewesen, hätte es keine Fortsetzung geben können. Aber eine Fortsetzung bedeutet, dass die Dinge eine Entwicklung hatten. Und so ging es doch von Erweckung zu Erweckung, immer tiefer und tiefer. Sogar um die Jahrhundertwende, als Gott die mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes schenkte, es war doch nur eine Fortsetzung dessen, was Gott schon vorher geschenkt hatte. Und so war die Erweckung nach dem Zweiten Weltkrieg, wie sie die Erde noch nie gesehen hatte, eine Fortsetzung dessen, was vor dem Ersten Weltkrieg geschah, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes, um auf die Gaben und Dienste aufmerksam zu machen. Und dann kamen die Gaben und dann kamen die Dienste und sind offenbar geworden, nicht nur so beiläufig, sondern für alle nachvollziehbar. Das war ja das Gewaltige in den Versammlungen Bruder Brennims. Ich weiß nicht, ob Bruder Reinhold Illing in der Versammlung war, als das Mädchen aus der Schweiz, ich meine, war 11 Jahre alt, blind geboren und dann geheilt wurde. Ich bin ehrlich, ich habe tatsächlich meinen Kopf in beide Hände genommen, habe nicht mehr nach vorne geschaut und dachte bei mir selber, während ich fast vor Nervosität vom Stuhl gerutscht wäre, weil ich nicht nach hinten rutschen konnte, bin ich nach vorne gerutscht. Ich war so nervös. Bruder Brennim tat mir leid. Und ich dachte bei mir selber, wenn er für ein blind geborenes Mädchen beten will, dann doch bitte nach der Versammlung, möglichst hinter einem Vorhang, wenn es kein Mensch sieht. Und wenn es dann passiert, ist gut, wenn nicht, hat es keiner gesehen. So habe ich gedacht. Ich gebe es zu. den Kopf in beide Hände genommen, wollte nicht mehr nach vorne schauen. Ja, aber dann geschah es. Dann hat Bruder Penny einfach gesagt, die Zusammenhänge gesagt. Das Mädchen lief über die Plattform. Die Mutter hat ihre Tochter gerufen, die sie nie gesehen hat im Leben. Dann sagte Bruder Brennen, damit alle wissen, dass Gott dich geheilt, dass du dein Augenlicht bekommen hast, nimm den Zeigefinger und stoße damit auf meine Nasenspitze. Ja, dann habe ich hingeschaut. Dann hatte ich den Kopf nicht mehr in beiden Händen. Dann hatte ich die Offenbarung in meinem Herzen, dass Gott einen Mann gesandt hatte, dem er Offenbarung schenkt und dessen Wort er bestätigt hat. Doch wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Also eine Fortsetzung, aber jetzt noch schnell zu dem Punkt. Was geschah in den Tagen Moses? Die Herausführung, die Feuersäule, 40 Jahre, das Wasser aus dem Felsen floss und der Felsen, der das Volk Israel begleitete, war schon ein Sinnbild auf Jesus Christus, 1. Korinther, 10. Kapitel. Aber dann war der erste Teil getan und Gott der Herr sagte zu Mose, geh hin auf den Berg Nebo und schau hinüber in das Land. Ich habe es hier vor kurzem gesagt, Bruder Menard und ich nahmen ein Taxi von Amman und sind bis zum Berg Nebo gefahren. Ein herrlicher Blick über Jericho, über den Jordan. Wenn man die Berge nicht vor sich hätte, würde man Jerusalem sehen. Und wer ganz nach links schaut, könnte bis nach Sodom über das Tote Meer hinwegsehen vom Berge Nebo. Mose schaute in das Land, ging aber nicht oder durfte nicht hineingehen. Ein Abschnitt war zu Ende, der zweite begann. Das Wort, das Gott dem Mose geoffenbart hatte, lag in der Bundeslade. Und die Bundeslade wurde auf die Schulter der Männer Gottes gelegt. Und dann sagte Josua, begebt euch zum Jordan. Und ihr wisst ja, der Jordan war damals über die Ufer gegangen und die Strömung war mächtig. Keine Angst, hier war das Wort. Das Land der Verheißung war auf der anderen Seite. Gott hatte die Verantwortung übernommen und hat sie in der Tat bewiesen. Als die Männer den ersten Schritt reintun wollten, standen sie auf trockenem Boden und gingen wie vorher durchs Rote Meer. So gingen sie jetzt durch den Jordan trockenen Fußes. Ein Abschnitt zu Ende, der zweite begann. Brüder und Schwestern, wenn ich heute hier sage, es nützt all den Botschaftsgläubigen gar nichts, die sich im Kreis herumdrehen, und wenn sie 40 Stationen hinter sich haben, wie das Volk Israel, sie im Laufe der 40 Jahre, waren es genau 40 Stationen, hinter sich gebracht haben und immer zurückschauen und von der Feuersäule reden und vom Propheten. Brüder und Schwestern, damit können die Leute von dem abgehalten werden, was Gott seit der Zeit tut, wo der Prophet nicht mehr da ist. Gott führt sein Volk jetzt in alle Verheißungen hinein, die tatsächlich göttliche Realität werden. Und nur dann haben wir in der Tat den Sinn der Herausführung nicht nur begriffen, sondern erlebt. Wenn wir nach der Herausführung in die Hineinführung gebracht werden, sonst kann es ein Wortschwall sein, den wir über unsere Lippen bringen und drehen uns im Kreise herum. Möge Gott Gnade schenken, dass wir das Fortschreiten der Zeit erkennen. Auch das, was hier politisch in Europa geschieht. Wir können darauf ja nicht näher eingehen. Aber eines sei noch einmal betont. Unser Herr hat es ja dreimal in allen drei Evangelien gesagt. Matthäus, Markus und Lukas. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann schaut auf, dann hebt eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Ich sage es auch heute Abend und ich sage es allen auf der ganzen Welt. Wir sind nicht am Anfang, sondern am Ende der Endzeit. Und jetzt kommt es darauf an, wer ein Ohr hat, wer wirklich ein Ohr hat, nicht zwei, hier rein, da raus, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der nehme Gottes Wort von Herzen auf. Denn darum geht es jetzt. Und das möchte ich zum Schluss dieser Andacht betonen. Die persönliche Verbindung zu Gott. Es genügt auch keinem, vom Propheten zu sprechen, der mit Gott verbunden, von Gott gesandt war. Wenn du nicht mit Gott verbunden und die göttliche Sendung nicht auf und annimmst, dann ist es ein Lippenbekenntnis, das wir uns eigentlich sparen könnten. Nein, der Zeitpunkt ist gekommen, die Stunde zu erkennen, in der wir leben, Gott darum zu bitten, dass wir als Gemeinde, als Brautgemeinde international zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, dass die göttliche Einheit als erstes du und ich eins mit Gott und dann du und ich eins untereinander, die Liebe Gottes, die Liebe zum Wort und dann die Liebe zueinander, wahre göttliche Bruderliebe, sie muss offenbar werden, denn so steht es geschrieben und so wird es sein. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Das darf nicht nur von uns gelesen werden, das muss in unser Leben hineingeschrieben worden sein. Das muss Realität aus Gnaden geworden sein. Wir alle warten auf eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir alle wissen, dass ehe das geschieht, der Geist Gottes zur Buße leitet. Buße kann sich kein Mensch nehmen oder geben. Auch Sündenerkenntnis nicht. Sie muss uns unter der Predigt von Gott geschenkt werden. Und dann, sofern der Geist Gottes uns von der Sünde des Unglaubens als erstes überführen kann, von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe, vom Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Schlange ist der Kopf zertreten worden. Satan hat sein Anrecht verloren. Er kann äußerlich angreifen. Er hat das Anrecht verloren. Er ist besiegt. Und heute können alle die Gnade, das Heil und die Kraft Gottes in wunderbarer Weise erleben. Wir glauben es, nehmen es an und dürfen es mit nach Hause nehmen. Gott, der Herr, segne uns alle und hilf uns allen aus Gnaden. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und nochmals singen, wie schon so oft. So wie ich bin, so muss es sein. So. Thank you. niederneigen, im stillen Gebet vor dem Herrn verharren, möchte ich fragen, ob vielleicht doch einige hier sind, die ihr Leben dem Herrn noch nicht ganz geweiht haben, zu denen der Geist Gottes spricht, sie jetzt überführt. Wir leben in der Gnadenzeit, wir dürfen zum Herrn kommen und alle, die Gebetsanliegen haben, Nöte, ich weiß, heute sind Nöte in unserer Mitte, Nöte bei Einzelnen, bei Ledigen, Nöte bei Ehen, Nöte in Familien, Nöte über Nöte sind auch heute hier vertreten. Und der Herr ruft uns allen zu, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Heute können wir Frieden mit Gott empfangen, volles Heil. Das Blut des Lammes reinigt mich. Das Blut des Lammes reinigt mich und schaffet alles neu. Alles neu. Brüder und Schwestern, werte Freunde, heute werden wir gemeinsam beten, ob Befreiung, Heilung, Erlösung, was immer es sein mag, irdische, familiäre Not, Not der Alleinstehenden, Not der Verheirateten, Not in den Familien, vielleicht Not in dieser Welt. Aber wir haben es gehört, die Welt liebt uns nicht, weil sie ihn, den Erlöser, nicht erkannt haben und auch nicht geliebt. Aber er hat uns geliebt. Und wir dürfen ihn wieder lieben. Unsere Heimat ist dort in der Höhe, wo man nichts weiß von Trübsal und Weh. Tröstet euch damit, gar bald wird's überstanden sein. Ihr Streiter, frisch, frisch voran. Auch diese Stunde soll als Zubereitungszeit vor dem Herrn gelten, dass wir das Wirken des Geistes aufnehmen, dass wir uns in den Strom hineinbegeben und dass der Strom uns weißer macht als Schnee. So steht's im Propheten Jesaja. Im ersten Kapitel. Und so wird es mit der weiß gekleideten Schar sein, gewaschen im Blute des Lammes, reingemacht. Und die weißen Kleider sind die Gerechtigkeit der Heiligen. Und also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, Buße zu tun und uns taufen zu lassen auf den Namen des Herrn Jesus Christus, damit die Rechtfertigung durch den Glauben in unserem Glaubensleben rechtskräftig werden kann. Jede Verheißung ist an den Gehorsam und an den Glauben gebunden. Wir wollen heute glauben und gehorsam sein, und im Glaubensgehorsam wandeln, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Singen wir gemeinsam alles neu und glauben wir's, dass es geschieht.
Alles neu. Alles neu.
Jetzt werden wir gemeinsam beten und gemeinsam glauben. Ungeachtet dessen, was eure Not sein mag, heute werden wir füreinander beten und füreinander glauben, werden alles dem Herrn hinlegen. Manchmal ist es so, dass die Not, die uns persönlich trifft, für uns zu schwierig ist, zu groß, dass wir den Glauben dafür nicht haben. Wir haben mehr den Glauben für den anderen. Vielleicht ist seine Not sogar größer als unsere, aber das ist nun einmal so. Heute wollen wir füreinander beten, miteinander beten, füreinander glauben, miteinander glauben, dass Gott seinen Sieg offenbart. Hier an dieser Stätte soll das Wort vom Kreuz zu einer Gotteskraft werden. In seinen Wunden sind wir erlöst. In seinen Wunden sind wir geheilt. Sein Blut ist geflossen. Du bist erlöst. Du bist geheilt. Du bist befreit. Du darfst Gott danken. Lasst uns gemeinsam beten und danken. Geliebter Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade und Treue, für dein Wort, für deine Verheißungen. Du hast Glauben in uns bewirkt. Satan, weiche, fahre aus, gib frei, gib frei. Du bist besiegt. Halleluja. Nehmt es auf. Nehmt es an, glaubet, Glaube ist Siegeskraft. Halleluja! Der Sieg Gottes ist offenbar geworden. Halleluja! Halleluja! Empfanget die Heilung, die Befreiung, die Erlösung. Die Gebetserhörung, glaubet an die Gebetserhörung. Gott hört Gebet heute, heute an dieser Stätte. Halleluja, 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 Halleluja. 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 Habt ihr alle geglaubt?
Amen.
Amen. Dann kann nur noch gesagt werden, wie der Herr dem man sagte, dessen Knecht geheilt ist. Gehe hin, nach deinem Glauben geschehe dir. Und er stellte fest, zur selben Stunde, als der Herr es gesagt hat, geschah es. Auch heute geschah es. Zu dieser Stunde geschah es. Gott, der Herr, segne und singe noch gemeinsam. Du bist würdig, du bist würdig.
Du bist würdig, 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 o Herr. Gloria, Halleluja. Gloria, Gloria, Halleluja. Gloria, Gloria, Halleluja. Seine Kraft scheint voran.
seid ihr nicht dankbar,
Amen.
Dass Gott uns die Zeit, in der wir leben, erkennen lässt, dass er uns das Verständnis für die Schrift geöffnet hat, dass was anderen nicht zu sagen hat, führt uns in die Schrift zurück und lässt uns erkennen, in welcher Zeit wir leben. Unserem Gott sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung für das, was er in unserer Zeit und in uns tut. Nicht nur in unserer Zeit in uns tut, heute Abend in uns getan hat. Ich bin davon überzeugt, dass unser Blick klarer geworden ist, dass wir die Dinge deutlicher sehen und erkennen, wie bis jetzt. Und dafür sind wir unserem Gott von Herzen dankbar. Bruder Russ wird gleich noch mit uns beten, nachdem er was sagt, und dann noch Halleluja, sei gepriesen, was immer.
Lasst uns noch gemeinsam, ehe wir nochmal beten, den 318 in dem kleinen Büchlein anstimmen. Ich rühm die Gnade wunderbar, die mich den Sünder fand.
Ich rühm die Gnade.